Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Ich habe neulich zu einem Freund gesagt, ich mache dieses Jahr kein Anti-Fouling. Und da guckt er mich an wie ein Irrer und sagt, super, dann sparst du Geld und nächstes Jahr kannst du Muscheln direkt vom Rumpf pflücken, nachhaltige Ernährung und Bootpflege in einem. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht doch doof, ne? Also mache ich doch Anti-Fouling. Und dann wieder die Frage, wie verarbeite ich das Zeug? Welches Zeug nehme ich überhaupt? Muss ich wirklich alles abschmirgeln? Kann man das nicht irgendwie leichter machen? Um all diese Fragen zu beantworten, gibt es dieses Jahr die Yacht-Webinar-Reihe unter anderem am 11.12. zum Thema Anti-Fouling mit Yacht-Redakteur Hauke Schmidt und Nils Schumacher, Bootsbaumeister bei von der Linden. Und den haben wir jetzt am Mikro. Nils, du kennst diese ganzen Fragen und du weißt auch, Anti-Fouling ist irgendwie eine Wissenschaft für sich. Du darfst heute Licht ins Dunkel bringen. Wie fandest du meine Idee, dass ich dieses Jahr kein Anti-Fouling mache?
Ja, kannst du machen, ne? Es kommt halt immer ganz drauf an, was du willst. Also die, ohne Witz, ne, geht. Die Frage ist nur, ne, liegt das Boot dauerhaft im Wasser, ist für mich zum Beispiel die Frage. Weil hast du dann einen Saisonlieger, dann würde ich sagen, ja, ist vielleicht so eine semi-geile Idee, ne? Weil du einfach halt wirklich deine, ja, nicht nur, sag ich mal, dann kannst du nicht nur Pesketarier sein, sondern auch Vegetarier, weil du da unten halt auch Seetang hast, ne?
Ja.
Deswegen musst du immer ein bisschen aufpassen. Ich sag, oder ich, wenn wir jemanden haben, der hier Anti-Fouling zum Beispiel haben möchte, ne, sei es am Telefon oder hier vor Ort oder per E-Mail, der sich beraten lassen will, dann ist immer die erste Frage für mich, ne, oder die ersten Fragen, okay, was hast du denn für ein Boot? Ist es ein Motorboot? Ist es ein Segelboot? Ne, und dann kommen sie auch gerne schon mit der Größe rum, dass man weiß, okay, ist es noch ein trailerbares Boot oder ist es doch schon eher, sag ich mal, was Größeres? Weil da ist einfach unheimlich wichtig, ne, bei trailerbaren Booten, wenn du da mit dem Weichantifouling oder irgendwas arbeitest, ne, packst das beim Trailern, weil du Wasserwandern machst oder irgendwas, ziehst du es auf den Trailer rauf und dann hast du halt Antifouling an den Stellen gehabt, ne?
Ja, genau.
Ist auch nicht zwangsläufig notwendig. Also ich habe zum Beispiel hier mein Motorboot, das ist einfach nur Epoxy mit Graphitpulver im Unterwasserbereich, weil ich sage, gut, das ist maximal vielleicht 14 Tage im Wasser, wenn überhaupt. Da ist kein Antifouling nötig. Hast du aber natürlich das Bestreben, dass du länger im Wasser bist, ne? Sagst wirklich, du bist Saisonlieger, dann musst du natürlich schon schauen, dass du da irgendwas machst, ne? Sei es biozidhaltig oder biozidfrei. Und da kommen wir zum nächsten. Wo bist du denn mit dem Boot unterwegs? Ne? Bist du im Salzwasser unterwegs oder im Süßwasser, Brackwasser oder generell alle Gewässer? Weil dann brauchst du ja auch ein passendes Anti-Fouling. Ne? Also es gibt ja, genug, die irgendwo, sag ich mal, hier starten. Also zum Beispiel mein Chef, der Helge, ne? Der ist mit seinem Boot hier in Wesel am Rhein gestartet. Und dann ist der damit rüber nach England, ne? Und
oh ja, da hast du natürlich alles, ne? Da hast du Süßwasser, Salzwasser, verschiedene Gewässer, ja, schwierig.
Und dann brauchst du natürlich ein Anti-Fouling, was gut funktioniert.
Sag mal, was hat der genommen dann?
Der hatte, ne, ein professionelles Anti-Fouling, also was von der Werft im Endeffekt aufgetragen werden muss oder sollte. Sagen wir muss, ne? Hatte der Seahawk Biocop TF, das ist von AkzoNobel und das ist ein Produkt, das funktioniert wirklich in sehr schwierigen Gewässern, also wo du einen hohen Bewuchsdruck hast, ne? Wir empfehlen ja auch immer so ein bisschen auf den Bewuchsatlas zu gucken, weil der einfach auch eine Auskunft darüber gibt natürlich, ne?
Also, wo finde ich denn den?
Den findest du auf der Seite des Umweltbundesamts.
Okay, wir stellen euch auf jeden Fall diesen Link in die Shownotes, dass ihr auch den Bewuchsatlas findet, was ja auch schon wieder so schwierig ist. Und also wenn du das jetzt von deinem Chef sagst, ne, von Helge,
ja,
ich gehe davon aus, dass der natürlich auch das nötige Kleingeld dafür hat. Aber jetzt stell dir vor, so ein durchschnittlicher Bootseigner, und ich glaube, die meisten sind so, die uns jetzt auch zuhören. Die haben also wahrscheinlich über Winter ihr Boot an Land liegen und fragen sich, was mache ich denn jetzt? Wie tief muss ich in den Geldbeutel greifen? Und bringt's das wirklich, was Teures zu nehmen oder nicht? Und das kommt wahrscheinlich auch wieder auf den Bootstyp und aufs Gewässer an, ne?
Nicht nur das, ne? Also nicht nur Bootstyp und Gewässer, sondern was viele auch machen, und das finde ich immer ganz charmant, du hast hier wirklich, also, ne, wir haben hier Anti-Fouling, wir haben ja mehrere Produkte. Und die sind auch alle gar nicht so teuer, sondern, sag ich mal, Preis-Leistung ist einfach wirklich in Ordnung. Ne, wenn du es richtig anwendest. Ja, bei den biozidhaltigen Produkten musst du natürlich seit Anfang des Jahres, ne, die Biozidverordnung durchführen. Das heißt, nochmal eine Unterweisung, ne? Du musst geschultes Personal auch dafür haben, ja, die Chemikalien- und Biozidsverordnung, Verbotsverordnung, sich haben ja, schulen lassen und auch die Prüfung abgelegt, weil die dann natürlich auch auf diese ganzen gefährlichen Sachen einfach auch darauf hinweisen müssen und die Verarbeitung. Ne? Da muss ich kurz einfach mal ausschwenken, weil das ist sehr wichtig, dass man einfach nicht Antifouling und biozidhaltige Produkte irgendwie sorglos ins Gewässer gibt.
Ja, klar.
Bei den Biozidprodukten oder generell bei den Antifouling-Produkten finde ich das immer lustig. Wir rechnen hier Schichtstärken aus, beziehungsweise die Ergiebigkeiten. Ne? Wie viel Material brauchst du denn für dein Boot? Und dann hast du den einen oder anderen, der sagt, nö, ich habe nur einen Pott gebraucht. Ja, und wie soll das funktionieren? Ja, weil das Antifouling, ja, so, die funktionieren alle auch ein Stück weit über die Schichtstärke, die aufgetragen wird. Und wenn ich natürlich zu wenig Material auftrage, habe ich natürlich zu wenig Funktionsschichtstärke einfach. Ne? Mhm. Zu wenig Material, dass das wirken kann. Dann wird das Antifouling teuer, weil erstmal den Bewuchs wieder runter, dann kann ich schon wieder neu auftragen. Und man muss ja noch nicht mal jedes Jahr neu streichen. Das kommt ja immer auf den Antifouling-Typen drauf an. Ne? Hast du zum Beispiel so ein selbstpolierendes Antifouling? Also ein selbstpolierendes Antifouling ist kein Weich-Antifouling, sondern, ne, wie der Name sagt, es poliert sich halt selbst.
Aber auch nur, wenn Wasser dran vorbeifließt. Ne? Darf man nicht
nur vergessen. Wenn Wasser dran vorbeifließt, genau. Ne? So, und je nachdem, wie viel du fährst im Jahr, kannst du auch sagen, okay, das hält mir 2 bis 3 Jahre. Ne? Mhm. Je nachdem, wie viele Schichten du auch aufgetragen hast. Ne? Schichtstärke ist wieder entscheidend. Und bei Weichantifouling gut. Ne? Da ist das auch wieder ein anderes Thema. Klar, da musst du natürlich schon drauf achten. Ja, aber da gibt es extra die Möglichkeit, dass man eine Indikatorschicht setzt zum Beispiel. Also bedeutet, ich würde erst eine Schicht rotes Antifouling streichen. Ne? Sagen wir mal, bei Epiphanes Fall Away, biozidfrei. Mhm. Nimmst du eine Schicht in Rot als Indikatorschicht, trägst die auf und dann machst du deine 2 bis 3 Schichten ja in Weiß, wenn du es weiß haben willst oder blau. So, und dann siehst du am Ende der Saison, ob da was durchschimmert oder ob es noch gut ist. Und dann kannst du sagen, nö, muss ich noch gar nicht nächsten Frühjahr wieder machen. Ne?
Mhm. Ja, guter Trick. Beschreib uns kurz Biozid. Kannst du uns allen erklären, was genau das ist und wie das wirkt?
Ja, Biozid ist ja nichts anderes als ein Gift, wie es halt immer so ist. Was giftig für die Umwelt ist, ist auch in der Regel giftig für uns.
Mhm.
Diese Biozide, das ist gerne Kupferoxid als Beispiel, plus weitere Zusätze. Das sorgt dafür, dass der Bewuchs eben, der sich da ansiedelt, auch abstirbt.
Und aber es ist ja eigentlich etwas, was wir nicht in der Umwelt haben wollen, weißt du?
Richtig. Und deswegen gehen die Hersteller auch immer mehr und mehr, und das finde ich auch gut, auf Alternativen, ne, sei es Fouling-Release-Technologien wie B-Free von International, ne, oder das Intersleek im professionellen Bereich oder, ne, biozidfreie Antifoulings, in denen du keine Gifte drin hast. Ja, das wäre dann bei uns als Beispiel schon genannt Fall Away. Dann haben wir von Veneziani, auch ein sehr guter Hersteller, Eurosprint, Eco. Ne, und Raffaello Eco, das sind einmal ein hart und einmal ein weich selbstpolierendes Antifouling. Die kannst du auch in Salzwasser verwenden. Ne, nur ich sage immer, da musst du aufpassen, gerade wo du einen hohen Bewuchsdruck hast, zum Beispiel an der Schlei, da würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, wenn ich da nicht so viel Zeit habe und großes Boot habe, ne, würde ich mir da dreimal überlegen.
Ja, ja. Du kennst auch diesen Mythos, dass mittlerweile das Antifouling halt so umweltgerecht ist, dass es eigentlich häufig gar nicht mehr richtig gut funktioniert. Was sagst du dazu?
Ja, die werden schon immer wieder umformuliert, weil natürlich gewisse Stoffe nicht mehr verwendet werden dürfen, weil man erkannt hat, es ist für die Umwelt eine Belastung.
Mhm.
Und dann wird aber trotzdem alles dafür gegeben, natürlich, dass das Antifouling noch immer eine sehr gute Wirkung hat. Die meisten Fehler sind auf die Schichtstärke zurückzuführen. Also wenn man dann merkt, auch funktioniert nicht mehr so gut, ne, und wenn man dann fragt, ja, wie viel hast du gestrichen, dann merkst du wirklich, es ist oft ist es einfach eine zu dünne Schicht, ne, weil man sagt, ah, das ist ja schon so teuer, es wird halt immer nur teuer, wenn du es nicht richtig machst, ne?
Wir stellen uns jetzt mal unseren durchschnittlichen Zuhörer vor, ja, also der hat ein Boot zwischen 8 und 12 Meter und liegt entweder im Süß- oder im Salzwasser und meist wird er auch GFK haben. Was nimmt der?
Bestes Beispiel, mein lieber Kollege, der Sven, der hat unten einen mutigen Test gemacht. Der hat am Bodensee hat er gesagt, okay, komm, wir probieren mal ein biozidfreies Antifouling. Ne? Haben sie alle gedacht, boah, gibt Bewuchs. Du, der hat in dem Jahr, hat er das im Frühjahr gestrichen, ne? Hat das zu Wasser gelassen und ich habe den mal so in der Saison mal getroffen und mal mit ihm telefoniert. Ich sage, immer, bist eigentlich gesegelt? Sagt er, boah, dieses Jahr bin ich gar nicht so oft dazu gekommen. Ich sage, oh. Ich sage, und wie ist es mit dem Bewuchs? Sagt er, ja, so sieht es nicht so schlimm aus. Ich sage, das ist doch schon mal gut. Mhm. Und dann haben sie das im August einfach mal rausgekrant und außer ein leichter Biofilm war da auch nicht viel.
Ist aber auch saisonabhängig, ne? Also es gibt halt auch Jahre mit viel Bewuchs und Jahre mit wenig Bewuchs.
Das kommt einmal dazu, ne? Also die Temperatur des Wassers ist unheimlich entscheidend, ja? Die meisten sagen, das Antifouling hat dieses Jahr nicht gut funktioniert. Ich sage, ja, wo warst du unterwegs und wie warm war das Wasser? Ne? Weil auch im Wasser ist es so, umso wärmer es natürlich ist, ne? Umso mehr haben die ganzen Organismen da drin Bock zu wachsen, weil du auch einfach irgendwo der Sauerstoff dann fehlt, ne? Das ist dann schon ein Unterschied. Aber es hat wunderbar funktioniert, da leichter Biofilm drauf und der fährt das weiterhin und hat keine Probleme mit dem Antifouling da unten. Und dann haben wir einen Kollegen, der fährt oben in Greifswald. Da fährt er mit einem kupferhaltigen, das Epiphanes Copper Cruise, auch überhaupt keine Probleme. Und am Ruderblatt hat er B-Free einfach mal getestet. Alles mega, aber weil auch die Schichtstärken eingehalten werden.
Das heißt aber für alle, die uns zuhören und Bootsbesitzer sind, die müssen ja vor dem Kauf auf jeden Fall die richtigen Fragen beantworten können.
Genau.
Was müssen die wissen?
Sie müssen erstmal wissen, was sie für ein Boot haben natürlich. Ne? Segelboot, Motorboot.
GFK, Alu, Holz, Stahl, was auch immer.
Genau, das ist besonders wichtig. Ne? Aluminium, kannst du nicht einfach irgendwas draufstreichen. So, dann, wo sie unterwegs sind. Sind sie viel unterwegs? Ja? Also man kann ja so eine leichte Auskunft geben, ob man, weißt du, es geht nicht darum, dass man sagt, ja, ich habe jetzt dieses Jahr 12.000 Meilen oder so, um Gottes Willen.
Nee, klar.
Sondern, dass man sagen kann, ja, ich schaffe das 2 bis 3 Mal im Monat oder nur einmal im Monat oder nur im Urlaub. Ja, dann kriegt man ja eine Idee, ne, wie oft das Boot benutzt wird und worauf man beim Antifouling achten muss. Dann natürlich trailerbares Boot oder ne, nicht trailerbar. Umweltgedanke beziehungsweise Gewässer sind wichtig, weil es gibt auch Seen, zum Beispiel der Ratzeburger See, da ist kein biozidhaltiges Antifouling erlaubt. Ne, und da muss man auch drauf achten.
Ja, ja.
Ich meine, ich finde das gut, weil dieser Grundgedanke, gerade auch auf den ganzen Talsperren, dass man sagt, ja, biozidhaltig vermeiden oder gar schon verbieten, finde ich auch irgendwo richtig, weil wenn man sich vorstellt, viel davon sind Trinkwasserspeicher.
Ja.
Ne? Sagen wir mal der Bodensee, bestes Beispiel. Das ist ein riesengroßer Trinkwasserspeicher.
Nee, da willst du kein Biozid drin haben, ja.
Dann überlegst du, ja, ne, gut, hast ein paar Keime abgetötet, aber waren da die richtigen, ist auch die Frage. Deswegen sollte man sich da schon wirklich auch mit einem gewissen Umweltbewusstsein dahinstellen und dran denken, was macht man denn? Und da, wo es gar nicht geht, klar, ne, Biozid auf jeden Fall. Also gerade die viel segeln, viel im Mittelmeer oder viel durch verschiedene Gewässer, wie eben beim Helge, ne? Da kannst du mit dem Seahawk Biocop TF sehr gut arbeiten oder dem Copper Cruise, weil da hast du einen Biozidanteil einfach drin, eine gute Wirkung. Und das lässt sich auch trotzdem nach der Saison auch gut reinigen.
Ja, ja. Ihr habt auf eurer Seite so eine Kompatibilitätstabelle.
Ja.
Beschreibt mal, auch diesen Link stellen wir euch in die Shownotes, beschreibt mal, wie die funktioniert.
Diese Kompatibilitätstabelle, die funktioniert im Sinne so, dass du einfach guckst, ne? Du hast oben stehen Gewässer und die Geschwindigkeit und das Rumpfmaterial und dann sind da überall so kleine grüne Häkchen. Und dann kannst du so mehr oder weniger nach dem Ausschlussverfahren gucken. Ne, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Gewässer, Süßwasser. So, dann hast du da schon eine ganz große Auswahl. Und dann guckst du aber, okay, Geschwindigkeit, ne? Da hast du ein Motorboot, ja, dann siehst du, okay, da habe ich hier zum Beispiel bei dem Copper Cruise auch nochmal ein grünes Häkchen. Und dann siehst du, für welche Rumpfmaterialien das geeignet ist. Ja, für Stahl, wunderbar, Aluminium natürlich nicht, wegen dem Kupferanteil, weil der sehr hoch ist. Holz, GFK. Ne, und dann haben wir natürlich noch auch spezielle Geschichten. Da siehst du dann auch zum Beispiel für Schlauchboote, weil da ist auch mal wieder gefragt, das Gummipaint Antifouling, ne, also sprich für Schlauchboote.
Also wir stellen uns jetzt vor, jemand findet eure Tabelle, klickt sich durch und hat immer noch Fragen, können die dann bei euch direkt anrufen oder ist das irgendwann zu viel? Und sagst du so, nee, also hier rufen halt 100 Leute am Tag an, das geht nicht mehr. Oder wie
ja gut, irgendwann ist, das merken die Kunden ja dann auch, ne, dass kein Techniker zur Verfügung steht. Also Try and Error, sage ich immer. Und klar, wir können mit Tipps und Tricks auch beiseite stehen oder dann auch sprechen, ne, weil es gibt ja so vieles, was man auch empfehlen kann. Wir haben zum Beispiel öfters mal dann irgendeinen Kunden am Telefon und dann hast du halt noch so den letzten Trick, ne, wie zum Beispiel, wir haben so einen Ausrolleimer, mit dem kannst du dann einfach, anstatt wie mit der Farbwanne, dass du die Hälfte verschüttest oder immer in Balance halten musst, hast du dann einfach wie so ein Eimer in der Hand, ne, so ein Griff dran, kannst deine Rolle da durchtauchen und kannst streichen.
Ja,
ist ein wunderbar geiles System. Hast so Inliner dafür und einen Deckel. kannst du die Rolle auch reinstecken. Geile Geschichte.
Du beschäftigst dich mit Anti-Fouling seit vielen, vielen Jahren und du wirst vielen Mythen auch begegnet sein. Beschreib uns mal, was Leute für komische Vorstellungen von Anti-Fouling haben und wie man die vielleicht aus dem Weg räumen kann.
Ich hatte einen, der meinte, Anti-Fouling wäre nicht so giftig und hat da drunter geschliffen alles, ne? Ohne Schutz und ohne alles.
Mhm.
Und das war ein kleines Segelbötchen, ich sag mal 7,50 Meter lang, ja, oder lass es 8 Meter gewesen sein. Und der Mann, der war schon so 75, würde ich behaupten, ne?
Wow.
Und das war noch zu meiner Lehrzeit, als ich am Bodensee gearbeitet habe.
Mhm.
Du, der hat da geschliffen ohne alles, ne? Ohne Schutz, ohne Maske. Und das war 2012 und da habe ich mir so gedacht, ey, der ist doch nicht gesund. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, das ist schon, wolltest du nicht mal absaugen? Und nein. Du, am vierten Tag war der immer noch am Schleifen, aber da hat er auch mal zwischendurch Nasenbluten gekriegt, weil die sich da einfach nicht bewusst sind, was sie sich da antun, ne? Was da an Gift eigentlich rauskommt. Und dann hat er es irgendwann mal eingesehen.
Mhm.
Hat er auch mal eine Maske aufgesetzt und dann hat er auch mal so ein bisschen den Umweltschutz beachtet, weil das ist ja das, was die meisten verkennen, ne? So, wenn du das schleißt, wo geht denn das hin?
Ja, ja, klar.
Das war schon Wahnsinn.
Ja, also wir stellen uns jetzt vor, Menschen haben sich entschieden für das richtige Anti-Fouling, nachdem sie sich erkundigt haben. Was müssen die vorher machen, bevor sie es auftragen? Muss man das wirklich immer alles runterschleifen vorher oder nicht? Oder wie ist denn das?
Na, es kommt ganz drauf an, ne? Also bei teflonhaltigen Geschichten musst du natürlich gucken, dass du was nimmst, was zum Beispiel auch Teflon enthält, wenn du nicht schleifen möchtest oder nur wenig. Ja, aber ansonsten bei den Weich-Anti-Foulings ist es im Endeffekt so, dass du halt nur ein Weich-Anti-Fouling drauf machen kannst im Regelfall oder ein Sperrprimer, wobei das finde ich immer so eine Zwischenlösung, keine hundertprozentig gute.
Ja, ja.
Wichtig ist, dass der Untergrund sauber ist, ne, sauber, trocken, tragfähig, sagen wir immer.
Mhm.
Das sind die wichtigen Punkte. Und bei dem Selbstpolierenden kannst du auf eine saubere, tragfähige Fläche, die trocken ist, kannst du eigentlich so drauf. Ne? Beim Hart-Anti-Fouling würde ich empfehlen, das nochmal leicht anzuschleifen, ja, und da nochmal eine Schicht drauf zu machen. Wichtig aber, finde ich, also ich bin immer dafür, dass man das Anti-Fouling die meisten immer kurz vor dem Zuwasserlassen einfach aufträgt. Steht auch oft in den Datenblättern einfach drin, ne? Maximaler Intervall vor dem Zuwasserlassen. Na, und da sollte man sich einfach dran halten, weil sonst wirkt das einfach auch nicht so gut. Ne? Dann ist man generell enttäuscht. Also wer jetzt im Herbst dann zum Beispiel ein Anti-Fouling kauft und aufträgt, ne, was eigentlich, sag ich mal, 3 Monate Maximum vor dem Zuwasserlassen da drauf verarbeitet werden dürfte, ja, der wird nicht so glücklich sein. Ne? Der kann halt höchstens nochmal mit dem Schleifvlies ein bisschen anarbeiten, aber die Wirkung wird nicht 100% so sein, wie wenn er es wirklich kurz vor dem Zuwasserlassen, also eine Woche oder zwei aufträgt. Ne?
Klar, ja. Wenn du Anti-Fouling aufträgst, ne, wie schützt du dich?
Mittlerweile, muss man sagen, mittlerweile, ne, PSA, ganz wichtig, ich nehme eine Aktivkohlefiltermaske, weil die Lösemittel da drin. Na, was du riechst, ist ja da und das klingt für die meisten Leute nicht umsonst, weil es einfach für den Körper nicht gut ist. Ja, bedeutet, ich setze wirklich so eine Maske auf, ich ziehe einen Ganzkörperanzug an.
Ne? Echt, ne? Okay.
Ja, weil du, das Biozid, wenn du es auf der Haut hast, dann hast du das Gift auf der Haut. Ne?
Ja, ja, und das nimmt der Körper auf. Also natürlich auch Handschuhe, ne? Und was mit Augen?
Handschuhe dazu, Brille. Na, sieht zwar doof aus, aber hilft dir nichts, wenn du es im Auge hast. Das brennt wie Hulle, das willst du nicht haben.
Mhm.
Ne?
Und verrat mir noch einen Trick. Häufig kriege ich die Lackkanten nicht vernünftig hin. Gibt es irgendwie einen Trick?
Ein gutes Klebeband ist ganz wichtig. Also wenn du es ganz fein willst, dann nimmst du das Goldtape, also sprich dieses gelbe, also dieses wirklich knallgelbe Krepptapeband. Das ist ein Feinkrepp. Und das strakst du schön an der Rumpfkontur entlang und dann drückst du es nochmal an. Mit dem Finger wirklich richtig gut andrücken. Mhm. Und ganz wichtig natürlich, ne? Wenn der Untergrund da nicht sauber ist, also du noch da so der ein oder andere Zündel an der Wasserpasslinie hast, dann kannst du reinkriechen. Also man kann zum Beispiel die Wasserpasslinie vorher mit einem Reiniger, zum Beispiel den Hallen-Anti-Fouling-Cleaner haben wir da, ja, kannst du die sauber machen, dann hast du da schon mal die Kalkreste auch runter und dann kannst du da viel besser drauf abkleben. Der Untergrund ist sauber, na, du kannst da wirklich schön drauf abkleben und wenn du willst, kannst du sogar noch vorher polieren. Das haben wir früher auch oft gemacht. Also erst entkalkt und dann nochmal den Wasserpassbereich schon mal vorpoliert, weil die meisten wollten den Rumpf poliert haben. Und dann hast du da sowieso erstmal den Bereich vorgearbeitet, weil sonst hast du das nachher alles auf dem Anti-Fouling.
Mhm.
Ne?
Okay, dann sind wir schon beim Schleifen. Was schlägst du als Körnung vor? Und eher nass oder eher trocken?
Das ist natürlich wieder abhängig vom Anti-Fouling. Es gibt ja Regatta-Anti-Fouling, ne?
Mhm.
Die musst du einfach nur richtig fein anschleifen. Körnung 800 würde jetzt mein anderer Kollege sagen, ne? Regatta-Anschliff.
Mhm.
Aber ansonsten, du musst es ja wirklich nur ein bisschen anschleifen. Also wenn du da mit der Körnung 180 einmal drüber arbeitest, ist das schon gut, ne? 150,
mhm.
180 finde ich eigentlich vollkommen ausreichend. Feiner muss es nicht sein. 80 geht auch, aber dann hast du natürlich wieder ordentlich Schleifriefen da drin und eine sehr raue Struktur.
Mhm.
Ja, also das geht alles. Wichtig ist einfach wirklich, ne, dass das komplett nachher matt ist. Ja, dass nicht zu fein geschliffen.
Mhm.
Und dann kannst du da richtig gut drauf arbeiten. Ich würde es auch nachher nochmal absaugen, also nicht abwaschen, weil, ne, wenn du jetzt ein selbstprobierendes Anti-Fouling dann abwäscht.
Ja, hast du schon wieder weniger drauf als vorher.
Hast du ja einmal das, ne? Aber du hast ja dann auch wieder deine ganzen Schleifriefen wegpoliert.
Ja.
Auch doof.
Mhm. Mhm.
Nee, dann kannst du da mit deinem Werkzeug einfach loslegen. Also,
ja.
Bestes Beispiel, ich bin so Typ Mohair-Rolle.
Mhm.
Ja, weil du mit einer Mohair-Rolle im Gegenzug zu einer Schaumstoffrolle eine ganz andere Schichtstärke hängst.
Mhm.
Eine Schaumrolle macht dir im Schnitt 35 bis 50 Mikron Schichtstärke. Und eine Mohair-Rolle, je nachdem, kommst du auf 80 bis 90 Mikron pro Schicht. Ne? Und die Schichtstärken sind ja immer entscheidend.
Mhm. Und wenn du dein Boot rausholst, ne, benutzt du direkt einen Hochdruckreiniger oder wie machst du es?
Das ist immer abhängig von dem, wie viel ich da wirklich unten drunter habe.
Mhm.
Meistens ist es ja wirklich nur so ein bisschen, weil ich ja nicht lange im Wasser bin, ist es wirklich nur so ein bisschen Algen, die da so ein bisschen da drauf sind. Und dann, klar, einfach nur abspülen. Muss noch nicht mal zwangsläufig der Hochdruckreiniger sein. Meist reicht schon bei mir, wie gesagt, Epoxy-Beschichtung. Klar kannst du mit dem Hochdruckreiniger drauf. Oft geht es aber auch schon mit einer weichen Bürste, ne, und einem Gartenschlauch. Reicht teilweise auch schon aus.
Mhm.
Würde ich zum Beispiel auch bei selbstpolierenden Anti-Foulings mal empfehlen, wenn man nicht jedes Jahr streichen will. Ja, also bei Weich-Anti-Foulings, Entschuldigung.
Mhm.
Mal mit dem Gartenschlauch einfach das Ganze zu probieren oder den Biofilm vielleicht auch erstmal mit einer weichen Spachtelklinge versuchen, mit so einer Gummilippe runterzuholen.
Mhm. Ja? Stell dir vor, ich kaufe ein Boot und da ist falsches Anti-Fouling drauf. Was mache ich dann?
Du meinst jetzt, du bist in den Niederlanden unterwegs. Also das Boot ist eigentlich in den Niederlanden. Ja. Dann ist in der Regel immer so, entweder du machst einen Sperrprimer wirklich drauf, ne, weil das soll ja einfach nicht mehr durchbluten, das, oder die Biozide sollen nicht mehr durch. Du kannst ja auch nicht feststellen, so einfach, ob das ausgelaugt ist, ne? Also sprich, die Biozide schon weg sind.
Mhm.
Deswegen nimmt man dann gerne einen Sperrprimer. Jetzt in dem Bereich zum Beispiel den Epiphanes CR-Primer, ist ein Chlorkautschuk. Den trägst du als Sperrprimer auf und darauf kannst du für die Niederlande das Epiphanes Copper Cruise nehmen. Das ist ein biozidhaltiges Anti-Fouling mit einer Zulassung für die Niederlande. Das heißt, du hast auch keine Probleme.
Super.
Mhm. Ja? Das wäre dann so der Tipp für die Niederlande.
Stimmst du mir zu, dass Anti-Fouling irgendwie für uns alle eines der wichtigsten Themen ist, obwohl es beim Segeln um so viel mehr und anderes gehen sollte? Oder kommt nur mir das so vor?
Nee, also es ist schon wirklich ein Thema, ne? Also Anti-Fouling ist schon ein ganz großes Thema.
Ja, ist irgendwie eine Wissenschaft für sich.
Einmal eine Wissenschaft.
Ja, und wir Amateure, also ich bin immer noch nie sicher, was jetzt gemacht werden muss, ne?
Man stellt sich halt vielleicht zu wenig Fragen oder zu wenig von den richtigen Fragen, ne? Du musst einfach am Ende des Tages ja wissen, was du willst, ne?
Ja.
Dann kannst du auch sagen, okay, dann brauche ich ein Produkt, sag ich mal, das ein selbstpolierendes Anti-Fouling ist.
Mhm.
Oder du brauchst ein Produkt, was ein Weich-Anti-Fouling ist oder ein Hart-Anti-Fouling. Je nachdem wirklich, was du vorhast. Und deswegen finde ich so, dieses Vorfiltern ist eigentlich immer eine gute Variante, also zu sagen, ne? Wie wir gerade festgestellt haben, was habe ich denn für ein Boot, ne? Wo bin ich unterwegs, wie bin ich unterwegs? Und das löst schon ganz viele Probleme. Ne?
Mhm.
Und bei den Eignern selbst, klar, ne, das ist immer ganz witzig, mein Nachbar hat das Anti-Fouling, dann wirkt das bei mir ja auch. Ja, muss nicht unbedingt sein.
Mhm.
Es gibt so viele Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass das Anti-Fouling bei dir einfach nicht funktioniert.
Mhm. Ich habe häufig so das Gefühl, wir leben in so einer total überzüchteten Welt. Ne? Wir sind irgendwie überzivilisiert und übertechnisiert. Wenn wir uns irgendwie klar machen, dass es mal eine Zeit vor dem Anti-Fouling gab, wie haben die Kolumbusse dieser Welt das geregelt oder konnten sie es einfach nicht regeln?
Naja, also irgendwann kam man ja auf die glorreiche Idee, Kupferplatten an die Rümpfe unten dran zu nieten. Ne? Und das hat ja schon unheimlich viel geholfen. Und dann ging die Technik ja immer weiter. Ne, weil Kupfer an sich ist ja auch ein bisschen schwer, ne? Vor allem wenn du so viele Platten hast.
Und teuer heutzutage.
Und teuer. Und dann ging die Technik natürlich weiter. Und dann ging man eben auf diese ganzen Bereiche, dass man sagt, hey, wir haben ja Antifouling, ne, auch guck mal, einen guten Kupferanteil, ne, der Mensch, der weiß ja im Endeffekt erst am Ende immer, oh, war scheiße oder war gut.
Ne? Ja. Also, genau.
Das ist ja das, wo es immer uns hinführt, ne, wir haben oft einfach irgendwelche Stoffe da drin oder wir haben dann Antifoulings, ne, mit einem hohen Kupferanteil und irgendwann merkt man, ja, wir sind so viele Leute und so viele im Wassersport, das ist vielleicht gar nicht mehr so gut, wenn wir alle so viel Antifouling dann drauf haben, gerade mit Kupfer, weil dann hast du auch so viel Material auf einmal im Wasser. Die Menge macht ja das Gift.
Klar, aber wir versauen die Gewässer, darf man halt nicht vergessen.
Richtig, und da müssen wir einfach ein bisschen mehr aufpassen einfach, ja. Und deswegen kann ich wirklich nur, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, den Bewuchsatlas auf der Seite des Umweltbundesamtes empfehlen. Also es ist wirklich in der Suchmaschine eingeben im Internet, Bewuchsatlas, und dann wird einem das schon hier direkt vorgeschlagen. Okay. Und das ist eine Karte, wo du dann wirklich siehst, wo ist wie hoch der Bewuchsdruck. Das ist auch eine lebende Geschichte, weil da sind Platten, die also in vielen Häfen oder werden Platten ins Wasser gehangen mit verschiedenen Beschichtungen oder verschiedenen Antifoulings, und dann siehst du einfach, welches wie gut funktioniert da auch, ne?
Ja, super.
Und das ist eine tolle Sache.
Nils, danke. Ich weiß, wir können hier niemals alle Fragen beantworten, aber dafür gibt's ja, nicht vergessen, am 11. Dezember das Seminar mit dir und Hauke Schmidt, und ich moderiere das Seminar. Ihr könnt mir dann Fragen stellen, in dem Seminar schreiben, und ich werde die dann weiterleiten, wenn ich sie nicht selber beantworten kann, an dich oder an Hauke. Und ich glaube, dann können wir noch viel mehr Licht ins Dunkel des Anti-Fouling-Dschungels bringen.
Ich freue mich schon drauf.
Ja, ich auch. Nils, vielen, vielen Dank. Das hat mir auf jeden Fall schon mal weitergeholfen. Also alleine eure Kompatibilitätstabelle, die bei von der Linden auf der Seite steht, und der Bewuchsatlas beim Bundesumweltamt, das ist ja schon mal ein super erster Schritt. Und dann muss man auch sagen, es gibt, ich weiß nicht, bestimmt 100 Artikel über Antifouling auf jacht.de. Also wir können uns auf jeden Fall weiterbilden. Nils, danke.
Alles klar, gerne.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.